Backspin. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin. Bei mir sind DJ 12 Finger Dan an den 12 Zehnern.
Woo, 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 hello.
Und der oft kopierte, selten erreichte und damit legendäre Chefredakteur dieses Formates, Boogie Down Bass.
Moin Leute, hier bin ich.
Schön, dass du da bist. Hast du deinen Job richtig gemacht diese Woche eigentlich?
Mein Job? Ja. Welchen Job? Meinen richtigen Job?
Ja, deinen richtigen Job als Chefredakteur von diesem Format. Hast du gute Sachen rausgesucht, über die wir reden können?
Ich habe schöne Sachen rausgesucht. Ich habe das nicht so ein bisschen eingekürzt, deswegen müssen wir uns noch ein bisschen durcharbeiten.
Ja, aber ich bin gespannt.
Ich habe ja so ein paar Sachen markiert, aber ich glaube, es ist sehr sample-lastig. Aber wir fangen mit was anderem an.
Ein Potpourri der guten Laune wird es. Und ich sag, wie es ist. Ich habe 4 Stunden geschlafen. Ich bin scheiße müde. Ich bin mal gespannt, ob ich hier durchkomme. Aber deswegen lege ich kurz den Kopf auf den Tisch und höre dir zu, wenn du über das erste Thema redest. Was haben wir auf der Liste?
Das erste Thema geht über zwei Leute, die du auch, glaube ich, sehr gerne magst. Über das Graffiti-Duo Moses und Tabs.
Oh,
die,
ja.
Standen Rede und Antwort für das Monopol-Magazin. Haben sie ein Interview gegeben, das 4 Seiten lang ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das nur schriftlich in der Corona-Zeit gemacht wurde oder ob die wirklich miteinander geschnackt haben. Auf jeden Fall ist es ziemlich lang. Long story short, dass sie, der allererste Satz ist quasi von den beiden: Die Diskussion um den Kunststatus von Graffiti langweilt sie nur noch. Das ist schon mal eine ganz gute Kernaussage, was diese 4 Seiten Interview ausdrücken, so ein bisschen.
Ja, es ist finde ich es ziemlich geil, dass sie dann mal ein Interview geben und dann auch noch so ausführlich. Das ist ja schon noch eine Besonderheit. Und B, finde ich, also da bin ich dann ja mal eher so Sympathisant, ein bisschen von außen. Ich bin nicht so tief in der Szene drin. Hab aber schon das Gefühl, dass sie so ungekrönte, also zumindest mindestens in die Chefetage gehören, wenn nicht sogar für viele auch einfach die krassesten sind, ne, oder?
Sie machen schon echt krasse Dinger. Also, ne, also gehen wir mal zurück zu dem Interview. Das Interview, das basiert ja auf ihrer Einzelausstellung mit dem Namen Bildermacher. Mhm. So, und warum sie diesen Namen gewählt haben und was das mit dem Bildermacher an sich zu tun hat, das hat auch wieder mit dem Begriff Kunst in Verbindung mit Graffiti und so zu tun und wie sie das erklären. Und viele Kernpunkte in dem Interview, da geht es eben um das Graffiti oder das Bildermachen im Raum innen, also wenn man jetzt auf Galerien hinzielt oder Leinwand-Graffiti, so was macht man in Räumen und was macht man außen, wie man die beiden kennt, wenn sie draußen malen, dann präsentieren sich die beiden auf Zügen, so, ne? Und da geht's auch so ein bisschen drum, dass sie diese beiden Komponenten innen und außen in ihrer Einzelausstellung so ein bisschen darstellen. Aber mit ganz coolen, so wie sie halt immer beschreiben oder wie sie in dem Interview beschreiben, mit ganz coolen Ansätzen und die sehr auch für Kunstfreunde teilweise auch schon fast verstörend sein kann, wenn ich das so richtig rauslese. Weil der Begriff für Kunst und was sie da tun irgendwie nicht so greifbar ist für jemanden, der sich nicht mit der Szene und dem Graffiti an sich auskennt.
Das ist auch das, was ich jetzt ziemlich interessant fand in dem Interview. Es war ja auch so ein klein wenig auch so eine Grundsatzdiskussion und wo dann auch das Wort Kunst ja auch immer wieder so bezweifelt wird und angekämpft wird. Und da dachte ich mir, okay, das ist genau das richtige Futter für Boogie Down Bass, der ja auch so eine ähnliche Meinung ja auch bei vielen Graffiti-Themen hier bei Love and Hate bisher geteilt hat. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Bass, wie siehst du das so, dieses Kunst versus Street Art, was sie ja auch in dem Interview gesagt haben, dass diese Definition von Street Art sich eigentlich auch von Graffiti mehr abkapseln müsste und ja, diese ganze Definition für dich als Graffiti-Head, so, wo ist da die Grenze, wo hört das auf, wo fängt was an?
Naja, du hast schon recht, sie differenzieren halt zwischen Street Art und Graffiti, das kann man pauschal, könnte man jetzt erstmal sagen, so das Street Art ist schon diese legale Geschichte und Graffiti ist halt so, ist halt we do in the park, straight in the after dark oder in the dark, out of the dark, Entschuldigung.
Na, so. Street Art ist aber auch nicht legal, ne? Also du kannst ja nicht, also wenn sie irgendwann,
naja, aber so, doch,
wenn du an die Brücke irgendwo so ein Kunstwerk ranklebst, das ist ja dadurch auch nicht legal, es ist ja immer noch öffentlicher Raum. Es wird nur, glaube ich, anders wahrgenommen.
Wenn man dann lass uns zu unseren New York-Besuchen immer gehen, wenn man sagt, wenn man so, wenn wir durch New York, durch Brooklyn, klassisch so einer der großen Street-Art-Meccas irgendwie sei oder der Straßenkunst, Graffiti-Straßenkunst betrachten könnte, so was da so abgeht an den Häuserwänden, an den Laden, Fassaden und sowas. Man sagt das, oder die Häuser, die Immobilienbesitzer da den Graffiti-Künstlern Raum zur Verfügung stellen für legales Graffiti, was da so passiert. Und was dann eben, was da jetzt an Output rauskommt, ist nicht unbedingt das, was man auch im illegalen Graffiti erwartet oder was da an Output stattfindet. Also wenn man sagt, wenn man schon so die ganzen Züge sieht oder an den Lines, an den U-Bahn-Linien in Deutschland, auf den Zügen, Fernzüge, Nahverkehrs, das ist schon eine ganz andere Art von Graffiti als das Street Art Graffiti, so, ne? So, wenn man sagt, so, das eine ist eher das Bombing, was natürlich auch sehr viel mit Qualität, auch mit Qualität zu tun hat. Bei vielen Leuten eher mit Quantität und einfach raus, raus, raus. I am somebody. Ich baller meinen Namen und all city. Und andere sagen hier, ich möchte hier die Häuserfassade auch so gestalten, damit das hier für ein paar Jahre bleibt und nicht irgendwie, weil irgendwelche Leute meinen, dass ich sie nur geschmiere, ich mal das nächste Woche über.
Ja, ist interessant, wie Sie mit dem Kunstbegriff hier hantieren oder wie Sie damit umgehen in diesem Gespräch. Denn, wie du schon gesagt hast, die Ausstellung hieß Bildermacher. Und das ist für Sie offensichtlich ja auch die Bezeichnung, mit der Sie selber ihre Arbeiten, muss ich ein bisschen auf die Begriffe aufpassen, das, was Sie machen, beschreiben, weil Sie halt nicht dieses Künstler oder selbsternannte Künstler, über das sich alle immer echauffieren, also gar nicht damit irgendwie in Verbindung gebracht werden sollen, habe ich das Gefühl. So,
es ist naja, Graffiti wird von den Kuratoren und den Galeristen und alles wird immer schön, oh geil, Graffiti, und das kann man ja auch mal auf Leinwand und kann viel Geld bringen und ne, und hat in der Hochkultur irgendwie, aber trotzdem hat bei den Leuten in der Hochkultur irgendwie, findet das Anklang, aber wird trotzdem noch nicht, wenn man jetzt von Graffiti redet, halt nicht respektiert. Ich meine, wenn man irgendwelchen, ich sag jetzt mal, der Gesellschaft in der Hochkultur irgendwelche Graffiti-Trains vorlegt und sagt, guck mal hier, oder ich mal dein Lincoln an oder dein fetten SUV, ich mal da mal ein Graffiti drauf, das ist Kunst, ne? Findest du doch bestimmt geil. Dann sagt er, ey, ich verklag dich hier irgendwie, du hast mein Eigentum zerstört. So, also ich meine, Graffiti ist halt noch lange nicht da angekommen, wo andere Formen der Kunst angekommen sind, also wenn man jetzt von Hochkultur spricht.
Moses selber sagt ja auch, dass es diese klare Grenze, die du ja schon beschrieben hast, zwischen Graffiti und Street Art einfach braucht. Man muss differenzieren, weil außer dass sie im öffentlichen Raum stattfinden, nichts miteinander zu tun haben und sie selber sich dann offensichtlich als Bildermacher bezeichnen und nicht als Künstler, was ich auch eine sehr clevere Wortwahl finde. Genau. Inklusive dem Ansatz, der danach also auch im Gespräch noch gekommen ist, die Frage, was ist Kunst, stellt aber auch nur noch die Boulevardpresse. Ansonsten heißt es seit Nelson Goodman, wann ist Kunst?
Ist aber auch letzten Endes, ja. Ist aber trotzdem, was ist Kunst oder wann ist Kunst, trägt die gleiche Antwort in sich, in meinen Augen. Ne? Also liegt die Wortwahl an sich ist trotzdem mit der Antwort verbunden, liegt alles im Auge des Betrachters. So, ne? In meinen Augen so.
Wie das ja, andere sehen. Wahrscheinlich schon, ne? So, ich glaube auch.
Aber trotzdem ist es ein bisschen geschickter, das Wann ist Kunst, so, ne? Wie da schon das steht, ne? Wenn da jetzt soziale Plastiken oder das stille Dasitzen von bestimmten Leuten, die das auch sagen, das ist Kunst, wenn ich zu Hause 3 Stunden zu Hause einfach sitze und vor mich hin philosophiere. Klar könnte ich sagen, ich mache hier gerade Kunst, interessiert aber auch keinem die Hupe. Wenn du das im öffentlichen Raum machst und vielleicht irgendwie auch eine Persönlichkeit bist irgendwie, wenn du, ne, Nico, setz dich mal irgendwie auf dem Rathausmarkt hin, da irgendwie ein paar Stunden, dann fragen sie dich, was machst du da? Ja, ich mache hier Kunst. Würden sie dir das eher abnehmen, als wenn ich ein Twitch-Video mache, wo ich 3 Stunden sitze und sage, ich mache hier gerade Kunst? So.
Aber es ist auch Kunst, was wir hier machen eigentlich. Vor allen Dingen eine Kunst, dass wir uns hier nicht regelmäßig die Köpfe einhauen.
Wir schaffen es zumindest, dass wir uns nicht die Köpfe hauen. Ja, was ich spannend finde an dem Interview oder wie Sie es beschreiben, halt diese Arbeit im Innenraum oder in einer Galerie oder in einem Atelier ist es dann ja, wo Sie Sachen vorbereiten oder die Arbeit außen an Zügen. Dass man sagt, dass Sie beschreiben es ja auch in dem Interview, lest euch das durch, Leute, Sie beschreiben es ja auch ein bisschen, dass man das draußen passiert, nicht unbedingt so 1:1 nach drin transportieren kann oder sollte, so, weil das einfach mit ganz vielen anderen Faktoren entsteht, das Thema Graffiti auf Züge jetzt als Beispiel, was die beiden ja machen. Aber sie versuchen es trotzdem, also jetzt nicht 1:1 darzustellen, aber die Sachen, die draußen passieren mit den Graffitis, das versuchen sie so ein bisschen eher, gar nicht das Graffiti zu zeigen in ihren Ausstellungen, sondern das, was mit den Graffitis passiert auf den Zügen. In dem Interview steht ja auch so, dass die ja verwittern, dass die gesäubert werden, dass sie nicht oder nur zum Teil gesäubert werden bei Aufzügen, dass die Scheiben wieder frei sind, dass Labels frei sind, dass der Regen das ein bisschen abwäscht oder irgendwie Kratzer drin sind und alles. Und das ist eher so ein Hauptaugenmerk, wenn sie dass sie nicht schönes Graffiti auf Leinwand machen, sondern geleckt wie gedruckt irgendwie, sondern dass sie gerade dieses kantige, was unsaubere oder verwitterte, dass sie das versuchen auch den Leuten in der Galerie nahezubringen, was draußen passiert mit dem Zeug, dass sie das sehen, was draußen passiert ist und dass sie nicht irgendwie 1:1 sagen, wir machen jetzt was Tolles für den Innenraum.
Ja, es ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch und ich glaube, ehrlicherweise tun sie damit, glaube ich, viel für den Diskurs. So das ein oder andere Feedback auch auf unsere Sendung hier und auch auf dann vielleicht auch hauptsächlich deine Sicht auf Graffiti zeigen, aber auch, wie kontrovers du darüber diskutieren kannst, wenn es darum geht, um Graffiti selbst und dann auch um die Begrifflichkeiten drumherum. Ich glaube, da wird es auch nie ein Ja und Nein geben. So oder so ist aber in der Golden Hands Gallery, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie immer noch, ich versuche das gerade rauszufinden, aber ich glaube, sie müsste immer noch aktiv sein, ist die Bildermacher-Ausstellung noch zu sehen. Ich gucke gerade mal nach, ob die noch gilt, weil ich hatte vorhin vergessen, einmal nachzugucken. Das wollte ich eigentlich. Aber so oder so, wahrscheinlich ist die im Moment auch geschlossen. Insofern kann es sein, dass es vielleicht nachgeholt wird. Wenn ihr die Chance habt, die Arbeit von den Jungs euch mal anzugucken, macht es, denn es lohnt sich jedes Mal.
Ist auch auf jeden Fall, checkt den Link, der dann hoffentlich irgendwo auf unserer Seite zu holen ist, zu diesem Interview, weil auch dieses Interview, finde ich, wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema Graffiti auskennt, jetzt nicht so tief drin ist, ist es trotzdem sehr plastisch. Also es liest sich sehr plastisch, auf jeden Fall.
Findet ihr sonst auf monopol-magazin.de, da einfach mal gucken, Interview mit Moses und Tabs. Jetzt gibt es ja immer diesen einen Graffiti-Song, den ihr jetzt auswählt, ne? Oder was hören wir diesmal?
Dame ist ja unser Song-Spezialist, der ist ja nicht umsonst, ne?
Der J hier. Ich habe euch gerade so richtig schön zugehört und habe mir einfach aus der Seele gesprochen. Ich dachte mir, ja, perfekter Vibe, da will ich euch jetzt nicht stören. Aber ja, für die Musikauswahl, da habe ich mir jetzt etwas von Radar Ellis rausgesucht. Das ist ein DJ, Producer und ein Rapper und ein Dozent aus New York City. Und sein Track Graffiti Rock aus dem Jahr 2006, da hören wir jetzt rein.
Backspin. Immer noch Love and Hate, immer noch Bass, Dan und Nico hier für euch unterwegs. Denn das habe ich am Anfang immer normalerweise betont. Jetzt mache ich es hier kurz. Der einzig wahre Hip-Hop-Podcast für euch. Haha. Mit unserem Chefredakteur Boogie Down Bass, der das nächste Thema hat. Denn sagen wir mal so, Leute, wenn ihr eventuell demnächst einen Gerichtstermin habt wegen Mord, dann achtet drauf, was ihr für Texte gerappt habt.
Also im Vorwege eher sagen, Leute, liebe Rapper da draußen, seid vorsichtig mit dem, was ihr mit Stift und Papier da veranstaltet.
Auf der anderen Seite, bevor du ins Thema gehst, muss man sich auch überlegen, da wird jahrelang immer erzählt von wegen Realness und don't talk the talk, if you can't walk the walk und so und jetzt das.
Jetzt haben sie selber Schuld, wenn sie Pech haben. So, wenn das Thema, was wir jetzt ansprechen, wenn das Mode macht sozusagen. Ja, der US-Bundesstaat Maryland hat beschlossen, dass man sich da hat man sich entschieden, dass Rap-Texte vor Gericht als Beweis für die Schuld eines Angeklagten verwendet werden können. So, erstmal.
Das so ein bisschen, das so ein bisschen Rap mit seinen eigenen Waffen schlagen wollen jetzt.
Ja, ne? So, wenn ihr schon so dumm seid, darüber zu rappen, was ihr für Scheiße baut im Leben, die nicht gesetzeskonform sind, dann nehmen wir auch das so wie so eine, ja, wie eine Aussage halt so, ne? Das ist so, man sagt, das ist ja auch, wie du es schon sagst, so, alle reden sie davon, ey, ich erzähle keinen Scheiß, ich bin real, denn das, was ich sage, ist real, bla bla bla, ist real. So, okay, dann ist es ja eigentlich nichts anderes wie eine Aussage so vor deinem, vor der Polizei sozusagen.
Was dann genau passiert?
Ja, Hintergrund war, dass ich weiß gar nicht, wie das ausspricht, Montag, der Rapper.
Lawrence Montague.
Ich kenne den gar nicht, deswegen Montague, ja, ist, okay.
Lawrence Montague wurde 27-jährig, wurde wegen Mordes angeklagt und aufgrund der Nutzung seiner Texte auch zu 50 Jahren verurteilt, wegen Morden zweites Grades und Verwendung einer Schusswaffe bei einem Gewaltverbrechen. Basis war natürlich neben der üblichen Beweisführung auch der Text, den er in sein Handy eingetragen hatte, also notiert hatte, was im Gefängnis gefunden wurde, in dem er quasi erzählt, dass er seine 40 benutzt, um, ich zitiere, die Schlampe quasi ne? Kaputt zu machen. Aber
wenn man jetzt so Rap-Texte erstmal nochmal nimmt, wie die, worauf die basieren und wie man anfängt, sein kleines Skizzenbuch oder Textbuch zu haben, wie man sich da was schreibt. Letzten Endes ist ja auch eventuell, jeder macht das anders, aber wenn es so wie so ein Tagebuch, weißt du, du machst deine täglichen Erfahrungen und das, was du so in deinem Leben erlebst, das schreibst du halt nieder und sagst so, ey, das ist meine Basis für die Texte, wie wir schon gesagt hatten. Und dann, hat er halt, er lebt halt im falschen Bundesstaat. Und Maryland dachte sich, danke für die Aussage, Herr von und zu, Montague.
Ist aber schon schwierig, ne, weil, also am Ende ist es immer noch Kunst und wenn die selbst wenn es authentisch und real ist, kann es ja trotzdem immer wieder sein, dass ein Künstler noch 2% mehr dazu dichtet, um es noch ein bisschen krasser aussehen zu lassen.
Das ist richtig. Das haben sie auch gesagt. Also die haben ja auch so eine Hintertür offen gelassen, dass das auch dann nicht als Beweis gelten kann, wenn bestimmte Faktoren dagegen sprechen, so, ne?
Ja, so oder so ist es aber im Wesentlichen jetzt erlaubt, Rap-Texte anzuwenden, um quasi Beweisführung gegen einen Tatverdächtigen zu
unterstützen. Ja, ich kann, also ich weiß, was genau, wie du jetzt gerade sagst, also jetzt vielleicht gar nicht, das ist schon eine krasse Nummer, zu sagen, da hast du gerappt, dass du jemanden getötet hast. Ich glaube, wir müssen dich erstmal pauschal in Untersuchungshaft bringen oder so. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn das eine Runde macht und Mode macht in anderen Bundesstaaten oder vielleicht auch in anderen Ländern, dass man sagt, ey, du redest hier immer davon, wie real du bist. Und ich meine, auch wenn du jetzt in Rap-Videos oder in allgemeinen Musikvideos mit vielleicht Schusswaffen irgendwie umherhantierst, dass du da irgendwie mal eben schnell eine Hausdurchsuchung kassierst oder denkst so, wo haben sie die Knarren her? So. Oder wenn du hier schon mit komischem weißem Pulver irgendwie rumhantierst in irgendwelchen Videos, das nehmen wir mal als Grundlage dafür für eine Hausdurchsuchung und nehmen mal deine Bude auseinander. Mhm. Ich meine, da sage ich ganz ehrlich, ey Jungs, habt ihr selber Schuld, wenn doch nachweislich kommen viele aus dem Rap-Game, aus dem Milieu, sage ich jetzt mal, oder tun so, als wenn sie daherkommen oder sind parallel im Milieu, dass sie da mit solchen Maßnahmen zu rechnen haben.
Danke schön, Herr Staatsanwalt, fürs Plädoyer. Was hat die Verteidigung zu sagen?
Ja, die Verteidigung fragt sich jetzt nämlich die Frage, die sich vielleicht auch andere stellen. Ist das jetzt das Ende des Gangster-Rap? Dürfen die Rapper oder müssen die Rapper sich jetzt selbst zensieren, um sich nicht in Gefahr zu bringen? Das würde ich mich jetzt fragen als Rapper, der aus dieser Szene kommt.
Es wäre doch Quatsch irgendwie, oder?
Ja, aber man weiß es nicht. Also ist ja nicht so, dass ich das befürworte, aber ich find's schon komisch, strange und spooky so.
Na, du klingst schon ein bisschen nach Genugtuung hier gerade.
Ja, ich finde das berechtigt auf irgendeine gewisse Art und Weise. Schon. So. Aber liegt vielleicht auch daran, dass ich den wieder mit dem Kunstbegriff nicht viel anfangen kann.
Ja, genau. Lass mal. Ja, da sind wir wieder beim Kunstbegriff. Ne? Ja, genau. Was sagst du dann?
Nee, ich habe mich schon früher gefragt, als wir noch ein bisschen jünger waren und da auch natürlich solche ähnlichen Texte von Gruppen wie NWA gehört haben oder so. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist schon natürlich krass, sie erzählen von ihrem Leben, aber eigentlich ist das ja auch wie so eine Art Offenbarung, Beweisführung, auch wenn es natürlich künstlerisch irgendwo angelegt ist, aber bei den Jungs, die waren ja so real und haben ja auch gesagt, sie erzählen in ihren Songs von ihrem Leben und dann ist es ja auch quasi wie so eine, ja, wie so eine Beweisführung oder so auf Platte, so keine Ahnung. Ich habe mich schon früher gefragt, ey, das kann eigentlich in den USA ja auch gegen dich verwendet werden. In den USA gibt es ja auch zig möglich, also zig Gesetze, die dich da belasten können. Die haben ja teilweise sehr absurde, absurde Laws. Und das war so für mich so ein Punkt, oh okay, fuck the police, jetzt NWA. Da steht wahrscheinlich, wenn die Platte draußen ist, nächsten Tag gleich eine Horde von Cops vor der Tür und nehmen die alle fest. So, weil das ist für mich jetzt kein, sag ich mal, kein Kavaliersdelikt. So, weil das ist ja, NWA ist ja, das ist jetzt irgendwie keine Wischiwaschi-Gruppe, die irgendwie was von Liebe und Co. irgendwie gerappt hat. Die waren ja auf der Straße, die haben von ihrem Leben gerappt und das ist schon nicht ohne. Also da würde ich auf jeden Fall vorsichtig sein, wenn ich in den USA als Rapper auftreten würde.
Aber da brauchen wir ja gar nicht über einen großen Teich gucken, wenn man sich jetzt die letzten 20 Jahre quasi die Gangster-Rap-Texte unserer hiesigen Famous Artists hier in Deutschland anhört und durchliest, was die so von sich geben, könnte man auch meinen, wenn man dann so eine Sache anwendet wie in Maryland, dann müssten auch tatsächlich irgendwo die Handschellen klicken oder noch mehr Hausdurchsuchung stattfinden, wenn irgendein Staatsanwalt sagt, das, was ihr da rappt, das nehmen wir mal als Anlass.
Es gibt aber eine Sache, mit der du das Ganze relativ easy wieder aushebeln könntest und das ist dann, glaube ich, auch der Unterschied, warum Lawrence Montague vielleicht das Ding vor die Füße gefallen ist und es vielleicht dann anderen größeren Künstlern nie vor die Füße fallen wird, wenn du einfach cleverer bist und so eine Art Disclaimer mit einbaust. Dass du entweder durch Kommunikation drumherum in der Insta-Story oder was auch immer schon erzählst, ja, es ist real, es ist mein Leben und ich habe das auch so erlebt. Es kann aber sein, dass es Geschichten sind, die vielleicht auch mein Freund gemacht hat und ich habe die andere und bam und irgendwie so, wie es so in Filmen auch immer davor steht oder so, in welcher Form auch immer, dass du dann damit dieses, also es wird eine Möglichkeit, eine clevere Möglichkeit geben, um deine eigene Realness nicht zu untergraben und trotzdem sicher zu gehen, dass dein Text nicht 100% gegen dich verwendet werden kann, weil du irgendeinen Disclaimer-Satz in deinem Text hast.
Man könnte ja noch so eine Art Aufkleber, so wie früher Parental Advisory Explicit Content, dann könnte man irgendwie draufschreiben, hier, das sind teilweise nur erfundene Stories oder muss nicht der Wahrheit entsprechen.
Vorsicht, nur Clown-Rap, irgend sowas. Ja, dann stehen die Leute, wenn das so angewandt werden würde vom Gesetz sozusagen oder von der Staatsanwaltschaft, dann würden die Rapper dann quasi ja zwischen den Stühlen stehen. Weißt du, so diese Street Credibilities im Arsch. Entweder bleibe ich real und sage, okay, ich...
Ja, eben nicht. Du hast ja schon... Na klar, also du bist ja nicht weniger real, wenn du... Guck mal, ich persönlich finde, die krassesten Straßenrapper sind die Straßenreporter. Und da ist es in meinen Augen, und ich glaube auch, wenn du dir dann Straßenakzeptanz auch innerhalb der deutschen Szene zum Beispiel anguckst, wenn du einen Haftbefehl nimmst, das ist ein Straßenreporter und der erzählt ziemlich expliziert, was passiert. Aber es ist immer auch so kunstvoll verpackt, dass es nie ganz klar ist, ob es er selber ist oder vielleicht auch einfach das, was um ihn rum passiert ist. Natürlich gibt es auch explizitere Stellen, aber in der Ganze ist er einfach als Reporter in seiner Funktion gut. Und wenn du genau so auch deinen Kram machst, Hood-Reporter, dann könnte keine Staatsanwaltschaft der Welt dich dafür irgendwie anzählen.
Ja, ich glaube, das Problem ist nur, wenn du schon angeklagt bist, wenn dir die Kacke schon bis zum Hals steht, dass sie das dann quasi noch als letztes Mittel noch anwenden können, um da noch mehr Beweise ranzubringen.
Wenn das du, war ja mal, auch eher so in Maryland der Fall. Also wenn du eh schon eine Strafakte hast und du bist kein unbeschriebenes Blatt bist, weil du schon irgendwie Scheiße gebaut hast und dann sagst du, wenn du dann auch noch so dumm bist, das Ganze, was du da noch gemacht hast, auch noch in deinen Rap-Texten zu verpacken, dann ist es ja nochmal ein Stück mehr in der Beweisführung, dass man jetzt sagt, so mal gucken, was die da so rappen, vielleicht kriegen wir die irgendwie am Arsch. Natürlich, da mit Nico bin ich bei dir. Also man, dass man die dann da nicht irgendwie gleich denen gleich was andichten sollte, ist schon schräg. Aber wenn das irgendwie darauf hinausläuft, der ist sowieso hier so schon krimineller, auf welche Art und Weise auch immer. Sagen so, gucken, was da, was der für Fehler noch macht und wenn es seine Rap-Texte sind, mit denen er sich verrät auf irgendeine Art und Weise.
Ganz gefährliche Formulierung, die du gerade hast. Weil vor Gesetz immer noch die Unschuldsvermutung gilt und nicht, weil er sowieso so ein Krimineller ist, dann hat er den Text, der bestellt. Das ist eine Vorverurteilung und geht einfach rechtlich nicht. Und da sind wir aber auch genau an dem Punkt, dass hier das amerikanische Rechtssystem wieder eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung aufzeigt, wenn das wirklich passiert. So. Nur weil ich rappe, dass ich 100 Kilo Koks im Kofferraum liegen habe, heißt das nicht, dass ich 100 Kilo Koks im Kofferraum liegen habe. Vielleicht habe ich 100 Kilo Koks im Kofferraum beim Kollegen gesehen. Und trotzdem kann ich da eine Geschichte darüber erzählen, die mich nicht weniger unauthentisch zur Straße macht. Wenn das Gericht aber daraus macht, dass ich deshalb für 500 Jahre in den Knast komme, weil ich das gerappt habe. Also...
Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also in dem konkreten Fall war es ja so, dass er ja eh angeklagt war. Er wurde ja nicht aufgrund seiner Rap-Texte angeklagt, sondern es war ja dann ein weiteres Beweismittel.
Aber ne, aber es steht ja nicht der Name des Ermordeten im Text. Oder habe ich irgendwie was übersehen in den
Notizen? Weiß ich, kenne den Text nicht. Oder ich weiß auch nicht, auf welcher Textgrundlage sie dann gesagt haben, da ist irgendwie noch mehr Beweismittel sozusagen zu holen. So, ne?
Ja, es gibt hier eine Textpassage, die auch offensichtlich als zur Beweisführung mit angesetzt wurde.
Okay, das, was da mit den, ne, mit der Blockschlampe. Ja, aber
da ist der Name des Opfers natürlich nicht gefallen. Ich glaube, so blöd ist er auch nicht. Also, welcher Rapper ist so blöd und würde seine Taten da 1:1 widerspiegeln in seinen Texten? Also, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, ist interessant. Also, es liefert Diskussionsgrundlage für weiteres in der Zukunft. Definitiv.
Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall bei den Amis. Da weiß man ja nie, wie Dan schon sagt, die haben mit so schrägen Gesetzen irgendwie zu tun. Gerade da in der Hinsicht, da weiß man auch nicht mehr, was man davon halten soll.
Wenn ich in dieser Sendung irgendwas zu sagen hätte, dann würde ich mir jetzt Snoop Dogg mit Murder Was the Case aussuchen. Aber
auch nicht schlecht.
Ich habe ja nichts zu sagen hier. Was hören wir?
Du hast ja inzwischen weniger zu sagen als MC René, weißt du so.
Ja, genau.
So. Ja, komm. Wir bauen mal Snoop Dogg ein. Komm, Nico.
Ach echt?
Hast eine sehr gute Musikwahl getroffen.
Jetzt bin ich aber perplex. Ich darf hier ansonsten. Wow. Ich zitiere übrigens nochmal ganz kurz Montague. I'll be playing the block, bitch, and if you ever play with me, I'll give you a dream, a couple of shots, snitch. It's like hockey pucks the way I dish out this. It's a 40 when that bitch goes hit up shit. Hat er gerappt. Und das gibt 50 Jahre Knast. In diesem Sinne, Murder Was the Case mit Snoop Dogg. Wir sind hier gleich wieder da. Backspin. Leute, wir sind immer noch bei Love and Hate und ich hätte mir eben Murder Was the Case gewünscht von Snoop Dogg und bin selber darauf gestoßen, dass es offensichtlich zwei verschiedene Versionen von diesem Song gibt. Die eine auf dem Album und die andere, die ich aber im Ohr habe, ist glaube ich vom Soundtrack. Und da ich jetzt gefixt davon bin, dass ich unbedingt herausfinden muss, wie die andere klingt, klinke ich mich aus, übergebe an den Chefredakteur und der erzählt, was wir jetzt machen. Also, worum geht's?
Also, du klingst hier aber auch aus. Es geht mal wie so oft auch wieder um Sampling. Auch wieder ein Streitthema sozusagen, ein Diskussionsthema, wie so häufig. Und diesmal ist Timbaland der Hauptprotagonist. Da wird ihnen auch wieder was vorgeworfen. Es ging da, Auslöser war eine Diskussion, eine Frau namens Noria, glaube ich, heißt sie, hat ein Video von sich geteilt, in der sie Lieder abgespielt hat aus dem Mittleren Osten, irgendwie so einen typischen Timbaland-Sample-Sound, wo sie dann ihn sozusagen vorgeworfen hat, wie es es immer so tut, der hat Musik geklaut, so. Und dann hat sich Timbaland eben auch mal wieder in den sozialen Medien dazu Wort gemeldet und eben gesagt so, ja, hast du es nicht verstanden, was Sampling und Hip-Hop-Musik irgendwie, wie das zusammengehört, dass die Leute das nicht schnallen. Natürlich ist es, wenn man das immer wieder auf klassisch Sampling benutzt, dann sagt ja, dass nur weil Sampling zum Hip-Hop gehört oder zur Hip-Hop-Musik Herangehensweise, wie man das produziert, ist es ja noch lange kein Freifahrtschein zu samplen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. aber es ist immer wieder interessant oder es ist immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen in meinen Augen, wie Hip-Hop funktioniert halt. Das ist so ähnlich wie mit der Kunst da draußen auf den Zügen, wie wir vorhin hatten mit Moses und Tubbs, dass du bestimmte Musikgenres eben klar als Basis hast, weil Hip-Hop auch als großes Genre und man nie so richtig versteht, was da im Hintergrund passiert. Oder viele Leute sagen, ist jetzt Hip-Hop nicht mal alt genug, dass es auf Sampling verzichten kann? So habe ich immer das Gefühl, oder so lese ich diese Anklage daraus heraus. Wenn man sagt, so Sampling ist seit Mitte, Ende 80er so richtig on top und dann und Rap-Musik ist seit den 80ern, also seit 40 Jahren. Und dann, dass Leute sagen, die vielleicht auch mit aus der normalen Musikecke kommen, so, ja, mit dem Sampling könnt ihr mal bitte aufhören. Ne, hat sich so langsam mal ausgesampelt. Ihr müsst mal erwachsen genug sein, jetzt mal Instrumente zu spielen. So habe ich immer mal das Gefühl, dass einem das so vorgeworfen wird. Und die Aussage dann von Timbaland eben, das verstehen manche Leute immer noch nicht, wie Hip-Hop funktioniert, Fragezeichen, finde ich mehr als immer wieder berechtigt, das eben anzuwenden.
Ja, irgendwie ist es auch eine unendliche Diskussion, an der man beide Seiten so ein kleines bisschen verstehen kann. Denn wenn jetzt irgendwo eine Plattform eine Foto von dir, Base, benutzt und mit deinem Gesicht jetzt für die neue Coca-Cola werben möchte, ist das auch Sampling deines Fotos und du würdest es halt auch nicht cool finden. Insofern ist es, glaube ich, auf jeher auch immer ein schwieriger Grad. Und ich glaube, die ganze Diskussion hängt ein bisschen damit zusammen, dass dieses grundsätzliche Bild von Hip-Hop und dann damit auch die öffentliche Wahrnehmung sich einfach verschoben hat. Von eben Kultur und Spielplatz für Randgruppen zu gesellschaftliche Mitte und erfolgreichstes Genre oder Bewegung weltweit in allen Facetten, ist es natürlich eine andere Herangehensweise, weil es den jungen Timbaland einen Scheiß interessiert hat, was alle Leute davon denken, was für Mucke er nimmt. Wenn er dann erfolgreich damit ist und damit aber hunderte Millionen verdient hat, dann ist es ein anderer Case. Und deswegen wird diese Diskussion aber, glaube ich, auch ewig bleiben. Ich persönlich finde aber, um den letzten Satz nur noch dazu zu sagen, dass es einfach immer wieder ein weiterer Erfolg der Kunst ist, wenn du dir ein Stück nimmst und es weiter verarbeitest. So, wenn du Platten Melodie kopierst, dann ist es was anderes, aber.
Genau, also es gibt ja auch Beispiele von A bis Z, so, ne. Ich meine, genau, Puff Daddy war so frech, auch wenn er sich vielleicht, hat er sich die Lizenzen gesichert oder nicht, und hat einfach platt irgendwie 2, 3, 4 Takter Loops irgendwie neu, einfach alte Sachen, ein Beat drauf, und das war ganz klar zu erkennen, auch von welchem alten, ich sag jetzt mal Funk oder Soul Track das gesampelt war, ohne sich jetzt Mühe zu machen und da vielleicht nur so eine ganz kleinen Fragmente rauszunehmen. Diese ganzen kleinen Beatbauer, Frickler, Lo-Fi-Producer-Dudes, wo du aus Billboard Top 10 Produktion nicht mehr heraushörst, dass es von diesen stammt. Ne? Wenn du, das wäre so, da sind wir dann ja wieder, was diese Sampling Science ausmacht. So, man sagt so, da, man versucht was zu nehmen und so zu zerhackstückeln und neu zu arrangieren, dass man nicht heraushört, wo das eigentlich ursprünglich herkommt. So, ne? Aber wie gesagt, es gibt halt jene und solche, wo wieder was passiert, die Kritik zu Recht von beiden Seiten. Also, ne, also die, dass man dass das Sampling scheiße ist und das Sampling absolut Daseinsberechtigung hat. Ich finde es aber immer gut, wie gesagt, habe ich schon gesagt, immer wieder gut, dass man darüber spricht und dass man das auf irgendeine Diskussionsplattform immer wieder da reinbringt.
Ja, es ist etwas, ja, auch, glaube ich, was, ja, so in diesem jugendlichen Leichtsinn damals in der Bronx passiert ist. Cool Herc in der Boogie Down Bronx hat sich hingestellt, hat einfach Platten von James Brown genommen, hat die Breaks immer wieder gebackspinnt. Und ich glaube, das ist einfach so eine Tradition geworden, so dieses halt make something out of nothing. So einfach, weil wenn du nichts hast, dann nimmst du das, was schon da ist, und baust dir dann dein eigenes Konstrukt zusammen. Und dieser rote Faden, der ist ja immer noch da. Es ist ja klar, natürlich, die Technik ist da, dass man alles selber produzieren kann, das auch schon seit vielen Jahrzehnten. Aber es macht nach wie vor trotzdem so viel Spaß, einfach dieses kleine Element irgendwo zu finden oder diese kleinen Elemente irgendwo zu finden, die noch keiner vor dir gefunden hat. Man ist so quasi wie so ein Archäologe unterwegs und will dann auch Sachen finden, die halt kein anderer findet. Deswegen hat ja Timbaland ja auch diese obskuren Samples aus dem ägyptischen, arabischen Raum da irgendwie genommen, weil er natürlich kein anderer Producer oder wahrscheinlich nur wenig andere Producer auf die Idee gekommen wären, ey, ich sample jetzt irgendwas mal aus den End-80ern, Anfang 90ern aus Marokko oder so. Und das ist das, worum es noch immer beim Sampling geht. Und für einen Außenstehenden ist das natürlich Clown. Die sagen natürlich, ey, wieso könnt ihr nicht selber irgendwas selber einspielen. Aber das machen ja die meisten ja auch. Die meisten Producer, die choppen sich das zusammen und dann müssen sie noch eine Bassline einspielen, dann müssen sie oder dann werden sie wahrscheinlich noch im Chorus dann noch ein paar Akkorde einbauen, noch ein paar Flächensounds einbauen. Jetzt, das macht natürlich nicht jeder, aber die meisten, die ich kenne, die gehen so da nach dieser Formel vor. Und es ist auch für mich nichts Verwerfliches, wenn du dem Originalkomponisten auch dafür den Respekt zollst und sagst, ey, ich sample das, weil ich einfach Bock auf deinen Sound habe. So. Und das muss einen als Musiker, sag ich mal, nicht minderwertiger machen.
Ist auch, also naja, man steckt da nicht immer drin, ob das denn, sagst du, ich sample dich, weil du ein geiler Musiker bist und hast coole Sachen gemacht oder weil es gerade passt, weil ich dich gefunden habe, aber will man jetzt den Credits geben, ist natürlich wieder so das Minimum, ne, dass man dann versucht irgendwie, dass wenn ich da schon was sample, dass man bei dem Release, wo auch immer, dann den Leuten ihre Credits gibt.
Ja, das auch, aber ich meine einfach so diese emotionalen Credits, diese Props, die man einfach dann als Beatbauer oder Producer einfach hat, wo man sagt, ey, ich liebe einfach, keine Ahnung, ich sag mal, die Stylistics oder so aus Philly und ich feiere die einfach und ich habe schon so viel von denen gesampelt, weil ich einfach diesen Sound von denen feiere und ich weiß einfach ganz genau, ich krieg das mit meinen Mitteln nicht hin. So, auch wenn natürlich die virtuellen Instrumente immer besser werden und man eigentlich jedes Instrument kannst du einfach auch selber nachspielen mittlerweile und du brauchst eigentlich kein Instrument dafür, das kannst du alles in the box im Rechner machen, aber es ist nicht das gleiche Feeling. So. Es ist
aber das ist ja so bei unserer Sache auch, was wir so als Soulbrother machen, sondern wenn man sagt, so, das gehört zu unserer musikalischen DNA, weil wir so ein bestimmtes Bild vor Augen haben, wie unser Sound oder wie dieser klassische, wenn man Boom-Bap ist jetzt nicht der Beginn der Hip-Hop-Musik, aber wenn man mit die Boom-Bap-Musik nimmt, das so, wie stellt man sich die Boom-Bap-Musik vor? Und da reden wir jetzt nicht vom glatten, aalglatten Synthi-Sound, da reden wir von dreckigen, schmutzigen, knisternden Soul-Funk-Jazz-Sachen und das irgendwie so zu produzieren mit den Mitteln nur aus der Box heraus, dass es so klingt wie gesampled, ist schon schwierig. Da sagt man, natürlich ist es dann einfach gehalten. So, ja, dann sample ich halt. Aber du hast schon recht, dann, weil man ja auch den Leuten, weil man den Sound bestimmter alter Gruppen feiert. So.
Und ein kleiner Seitenhieb von mir noch in Richtung Popmusik. Ich sample lieber und lass mich dann als Klauer beschimpfen, anstatt irgend so eine Mikrowellenmucke zu produzieren, wo 3-4 Akkorde die gleiche Kadenz sich immer wiederholt und die Synthi-Sounds so für mich zum Fremdschämen sind, dann bin ich lieber ein Boom-Bap-Producer, der Samples klaut, also für mich so.
Ist auf jeden Fall, ich finde das auf jeden Fall immer wieder eine schöne Diskussion, die auf vielen Plattformen gut stattfinden kann. Und ich freue mich, wenn darüber gesprochen wird, weil dadurch immer viele neue Impulse entstehen.
Ja, es gibt immer noch einen Punkt, den ihr auch aus eurer Sicht immer nicht vergessen dürft. Wir reden halt hier, wie gesagt, davon, dass Timbaland Multimillionär durch Musik öffentlich ebenso durch nächste Musikveröffentlichung sich an etwas bedient hat, was er einfach cool fand und die Künstlerin jetzt sagt, hey, das finde ich nicht cool. Und die Diskussion kann man grundsätzlich schon aufstellen, wenn er damit Geld verdient, dann muss man halt versuchen, Lösungen miteinander zu finden. Und die werden klar, ja, ne? Versucht, seit 30 Jahren zu finden. Wenn man, ja, wie ihr es aus der Liebhaberei macht und dann auch ein bisschen unter der Wahrnehmungsdecke der großen Öffentlichkeit, dann ist es, finde ich, noch wieder was anderes, weil dann kommt es wieder mehr dem Gefühl gleich, mit dem es, keine Ahnung, die Urväter in den 80er Jahren gemacht haben, weil es halt einfach keiner mitgekriegt hat.
Klar, sich dran bereichern und nicht wieder was zurückgeben, ist natürlich eine andere Sache, die geklärt werden muss. So, ne?
Ja, genau. So, aber auch da brauchen wir wieder einen Song. Ne? Ich wette, jetzt kommt irgendein Song, wo es um Sampling geht.
Nee, ich habe mir mal ein kleines Bonbon ausgedacht. Ich bin ja großer Sample-Ping-Pong-Fan, also erst das Original und dann den Rap-Song hinterher zu mixen. Und ich dachte mir, ich mache mal eine kleine Sample-Ping-Pong-Einlage, damit man so ein bisschen hört, was man so aus Sampling alles machen kann. Und da habe ich mir einen etwas aktuelleren Track von Jadakiss rausgesucht, Me, aus seinem Album Ignatius aus dem letzten Jahr. Und er hat da einen 80er-Track von Peebo Bryson benutzt, Give Me Your Love. Und ich versuche das mal so ein bisschen nachzubauen. Und dann würde ich mal, oder bin ich mal gespannt, wie ihr das so findet.
Das ist Liebe, Alter. Das hier bei Love and Hate. Bis gleich. Backspin. Zielgerade bei Love and Hate hier mit Nico, Dan und Bass. Und eine gute Folge Love and Hate ist nur dann eine gute Folge Love and Hate, wenn, es ist jetzt ein bisschen makaber, aber irgendwo auf der Welt eine Musikgröße das Zeitliche gesegnet hat und wir hier den Nachruf machen. Ja.
Das Leute, ist wirklich makaber, mein Freund.
Aber, ja, aber es nicht. Ist doch so, egal welche Recherche wir hier aufmachen, jedes Mal sind hier irgendwo irgendwelche Legenden von uns gegangen und ihr beide bringt das als Thema mit auf den Tisch. So, jedes Mal holt ihr die Leichen da aus dem Keller.
Es ist eine Legende von uns gegangen, die bei vielen Leuten gar nicht so auf dem Radar auftauchen, sagen wir mal so. Ne, also ne, unter dem Radar für viele Leute, Duke Booty, mhm. Nico, vom Namen her, bestimmt schon mal gehört.
Ja,
aber so richtig auf sogar. So richtig auf dem Schirm, bei vielen Leuten eben nicht. So, und er ist leider auch gestorben, im Alter von 69. Und war ein Wegbereiter, wie viele andere alte Hip-Hop-Hasen eben auch. Und was halt viele Leute nicht wissen, und also was viele Leute nicht wissen, dass er war halt Hausproduzent von Sugar Hill und war Mitglied der hauseigenen Band, Sugar Hill Band, und war eben maßgeblich an vielen Klassikern von Sugar Hill beteiligt. Unter anderem auch hat er den Text von The Message und das ganze Ding, den ganzen Song quasi eine Eigenproduktion, ist nicht gesampled, da war wieder weg von dem Thema Sampling oder gut zu verknüpfen das Thema, weil das wird eben auch in diesem Artikel von Rock the Bells ganz gut beleuchtet, dass die Kreativität der Musiker so ein bisschen immer unter die Matte gekehrt wird, weil es immer heißt, ja, Sampling, 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 aber es gibt so viele gute Musiker da draußen, auch in den frühen Jahren der Hip-Hop-Musik, gerade weil man nicht samplen konnte. Sugar Hill hat so ein bisschen komischen Ruf, aber die hatten eine Houseband, die haben geile Funk-Tracks gespielt. Und haben alles halt selber eingespielt, weil da gab es noch keine Sampler oder Sampling war elendig teuer oder man konnte das halt nicht umsetzen. Und so ist eben auch The Message entstanden. Alles eigenkomponiert, Eigenkomposition. Duke Booty, ja, maßgeblich an dem Mega-Hit beteiligt.
Ja, das ist auf jeden Fall einer der Legends so behind the scenes. Man hat ja immer so oft das Gefühl, dass die Leute ihren Respekt immer nur bekommen, wenn sie dann dahin scheiden. Und das ist auch so ein Fall für mich. So, die meisten haben so, oh was, der ist gestorben, rest in peace, aber haben die sich nicht wirklich mit der History von ihm auseinandergesetzt oder wussten gar nicht, dass es den überhaupt gibt. Klar, ist jetzt auch jetzt keiner, der jetzt dauerhaft immer irgendwo im Business war, aber der hat natürlich einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, behind the scenes, dass da auch so Songs wie The Message, das ja ein absoluter All-Time-Hip-Hop-Oldschool-Classic ist, dass der überhaupt entstehen konnte. Und diese Leute, dem müsste man eigentlich noch viel mehr Respekt zollen. Und vor allem bei der Thematik Flash and the Furious Five, wo ja Grandmaster Flash ja bei ganz vielen Sachen auch leider so ein bisschen eigentlich unverdient im Vordergrund stand, wo er einfach nicht viel gemacht hat auf den Platten, er aber immer wieder bei den Credits erwähnt wurde. Und das macht mich ja schon ein bisschen traurig und wütend zugleich, dass man die Leute dann so, dass man die so einfach ja, nach hinten fallen lässt und die eigentlich viel mehr in den Vordergrund hätten rücken müssen. Also eigentlich müsste es hier eigentlich Duke Booty and the Furious Five sein, the Message. Ich meine, er hat ja die Reime da sogar geschrieben oder mitgeschrieben, hat das ganze Ding produziert. Also eigentlich müsste er oder mit der ganzen Sugar Hill Band, Records Band, das müsste eigentlich in den Vordergrund kommen.
Da kann man mal sehen, also wenn man dann ein Stück weitergeht, was für eine abgewichste Geschäftsfrau Sylvia Robinson, die damalige Chefin von Sugar Hill Records war. Dann so. Dann sagst du, wir brauchen hier halt so ein Aushängeschild, das ist Grandmaster Flash, der hat schon irgendwie eine bestimmte Legacy als Park, als Street DJ oder Mel oder als gestandene Rapper. So Duke Booty ist so mein Ghostwriter, Ghost Producer im Hintergrund. Irgendwie, wenn man sich das Album, das erste Album, The Message von Grandmaster Flash, wenn man sich das Album anschaut, es gibt keine Credits, da gibt's nur einmal so Thanks to Duke Booty. Mehr nicht, stopp, fertig. das ist schon, also wenn man das im Nachhinein betrachtet und ich auch viele Infos gar nicht so hatte und über die Jahre taucht das dann auf und auch vielleicht auch die ein oder anderen Infos man so bekommt, dann ist das so, ach du Scheiße, ey, was ist das für eine abgewichste Nummer so, ne? Da sind wir wieder bei den Credits, so, über die wir gerade noch bei Timbaland gesprochen haben.
Und das Makabre, das ich am Anfang mit dem Spruch gemacht habe, steckt ja wirklich auch genau in dieser Situation drin, die du eben auch nochmal betont hast, Dan, das ist einfach vielleicht 40, 50 Jahre zu spät ist, immer wieder zu huldigen an und dann, wenn er nicht mehr da ist, sondern vielleicht vorher mal die richtigen Lorbeeren verteilen. Umso schöner, wenn ihr hier immer so ein bisschen dafür sorgt, dass diese Leute dann noch einmal mehr einen Blickwinkel kriegen und die Leute vielleicht mitkriegen, wer das ist.
Ja, ich finde ja nicht alles, was Sylvia Robinson gemacht hat, ja schlecht. Ich meine, sie war ja selber ja auch Soul-Sängerin und man merkt das aber auch in ihrer History. Sie hat ja auch damals The Moments, dieses Soul-Trio, ja auch betreut und mitgepusht auf dem Label. Und auch die hat sie so ein bisschen dann ausgenommen, will ich mal sagen. Also später sind die Jungs dann noch also unter einem anderen Namen haben sie dann weitergemacht in den 80ern, weil sie dann nicht als The Moments weiter auftreten konnten. Und auch dafür war Sylvia Robinson verantwortlich. Und dass sie dann bei Sugar Hill auch so ähnliche Züge, sag ich mal, so aufgewiesen hat, das ist natürlich kein Wunder, weil sie schon vorher bei den Moments auch so eine ähnlichen Dinger abgezogen hat. Aber wie gesagt, ich finde ja nicht alles schlecht, was sie ja gemacht. Ich meine, Sugar Hill Records, da sind so viele Klassiker drauf entstanden und die werden heute immer noch gespielt, egal ob es jetzt von der Sugar Hill Gang ist oder von Flash and the Furious Five. Da sind so viele Klassiker dabei entstanden. Also das darf man natürlich auch nicht vergessen, den musikalischen Output, den dieses Label damals da auch dann Anfang der 80er hatte.
Ist aber auch, wenn man so die Diskografie von Sugar Hill sieht, wo man sagt, so Sugar Hill Band, Sugar Hill Gang und so ein bisschen Party-Rap und so, da war The Message war schon, wie auch in diesem Artikel beschrieben wird, das war so die DNA des MCing, da ging's um Street-Rap, welche Scheiße in den 80ern, 70ern da passiert ist. Also ich meine, das war so diese, als das rausgekommen ist, diese klassische Crack-Era, von der man immer spricht in New York, gerade wo wirklich perspektivlos hoch 10 geherrscht hat und man den Staat eben auch das politische Sprachrohr als politisches Sprachrohr und benutzt wurde. Und das war schon, da war Sugar Hill schon als Label mutig, glaube ich auch, diesen Song zu machen. Aber der ist dann eben auch so eingeschlagen, der hätte auch voll nach hinten losgehen können. Aber trotzdem hat Sylvia Robinson hat dann auch dem Ganzen so vertraut und sagt so, wir müssen was sagen, wir müssen die Faust in die Luft strecken. So, ne? Und es hat ja auch, es war ja jetzt nicht Kalkül, aber es hat dann auch funktioniert. Und das ist dann ja auch gut, hat sich dann ja so weitergeschreckt. Also die Art und Weise des MCing erleben wir ja heute noch. Und das ist das Wichtigste, was es gibt.
Ja. Also so oder so haben wir hier an dieser Stelle mit Love and Hate wieder unseren Beitrag dazu geleistet, dass ihr wieder etwas gelernt habt und Persönlichkeiten kennengelernt und vor Augen geführt bekommen habt, die ihr vielleicht nochmal nachlesen, hören, gucken solltet, wenn ihr sie bisher nicht auf dem Sender hattet. Denn dafür sind wir da. Wir stehen mit unserem guten Namen. Und beenden das Ganze mit einem entsprechend liebevoll gepickten Song von meinem lieben Freund Dan, der jetzt wahrscheinlich eine sehr enge Verbindung zu Kunst und Künstler hat.
Ja, ich sag jetzt mal nicht Grandmaster Flash and the Furious Five, sondern zur Ehre von Duke Booty hören wir jetzt Duke Booty and the Furious Five mit The Message.
Okay, noch besser. Dann wenigstens gleich seinen Hit rausgesucht. Vielen Dank euch beiden, dass ihr dabei gewesen seid wieder und dass ihr Zeit gefunden habt, um mit mir müder Socke hier durch die Sendung zu kommen. Aber wir haben es geschafft.
Yes, danke.
Nächstes Mal schlafe ich mehr, versprochen. Es war mir trotzdem eine Freude. Und ihr da draußen, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen, Hilfestellung oder sonstige Kritik habt, ne, schickt sie nicht mir in den DMs, schickt sie direkt an base@backspin.de, der freut sich. Oder?
Wenn mein Mail-Programm mal funktioniert. Aber nein, ja, schickt vorbei, es wird schon laufen.
Der alte Don't blame Mann, it on the Mail-Programm.
Der alte Mann und die Mail, genau. Das war's, macht's gut und jetzt nochmal The Message für euch. Bis zur nächsten Folge, tschüss.
Ciao.
Peace.